Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, hier bei einer weiteren Ausgabe von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze Pronomen und falls ein bisschen Störgeräusche sind, es ist relativ warm hier in der Bude. Wir waren übers Wochenende weg, deswegen muss ich das Fenster offen haben, weil ansonsten gehe ich hier ein. Aber ich hoffe, es stört nicht. Heute gehen wir nach Mittelerde. Das Set Tales from Middle-Earth ist jetzt schon ein bisschen draußen, aber aufgrund der letzten Wochen und was ich da alles so zu tun hatte, hatte ich noch keine Zeit, die Amateur Awards dafür aufzunehmen, geschweige denn dafür irgendwas zu tun. Das habe ich dann jetzt übers Wochenende machen lassen im Grunde genommen. Ich habe die lieben Leute auf dem Discord-Server der Podriders, den Link dazu findet ihr in den Shownotes, abstimmen lassen über die verschiedenen Kategorien, die ich hier heute vorstellen möchte. Und dabei sind ein paar ganz interessante Ergebnisse bei rumgekommen. Kurz noch zur Idee hinter den Amateur Awards. Es sind meine Art der des Set Reviews, wo ich einfach in fünf Kategorien dieses Mal fünf Karten zur Auswahl gestellt habe. Und zwar die zwei mit den meisten Stimmen werden dann hier vorgestellt. Normalerweise hätte ich sechs Kategorien. Ich habe jetzt aber den Flavor rausgenommen. Aus einem relativ einfachen Grund. Ich liebe die Filme. Eine der schönsten Kinoerinnerungen ist einmal, als ich mit 10 Jahren damals mich ins Kino geschlichen habe mit meinem Bruder, um Die Gefährten zu sehen. Und das war so der Punkt, an dem ich nach Star Wars Episode 1 nicht mehr zurückzuholen war aus diesem gesamten Nerd-Bereich. Und auf der anderen Seite Extended Trilogie im wunderschönen Savoy Kino hier in Hamburg am Stück an einem Tag mit einer 1 oder 2 Stunden Pause zwischen den Filmen. Aber ich glaube, wir sind um 10 rein und um 3 Uhr morgens oder so war ich dann zu Hause. Das war Wahnsinn. Das war klasse. Kurz noch die anderen, kurz, warum ich das erzähle. Ha, ganz vergessen. Ich kenne die Bücher nicht. Und da sich das gesamte Set auf die Bücher bezieht, wäre es einfach nicht sinngerecht oder nicht gerecht meinerseits, dass ich einfach sage, hier, das ist aber nicht wie im Film, tütülü. Hat einfach mit dem Film eben nichts zu tun. Deswegen, werde ich den Flavor raushalten. Ich, von dem, was ich mitbekommen habe, ich finde das Set super flavorful. Ist geil. Das Einzige, was ich auch schon gelesen habe, ist zum Beispiel, dass diese wunderschönen Länder, der Landkarte mal wieder für die Spielbarkeit einfach richtig mies sind, weil man nur ganz schwer erkennen kann, ist es jetzt eine Plains, ist es ein Mountain und so weiter und so fort. Aber das Thema hatten wir ja schon ein, zwei Mal. Kommen wir zum ersten Award. Und zwar geht es um die Hidden Gems. Sprich, was ist so eine Common oder Uncommon aus dem Set, bei dem man sich denkt, yo, das sind Karten, die kann man in entsprechende Decks tun, das wird geil. Und die Nominierten waren Gollum, Patient Plotter, Fiery Inscription und The Bath Song. Das sind die drei Karten, die es nicht geschafft haben. Auf Platz 2 mit insgesamt, wir sind nicht viele auf dem Discord-Server, das sollte ich vielleicht dazu sagen, mit insgesamt 3 Stimmen ist Rise of the Witch King. 2 farblose, 1 schwarzes, 1 grünes, Hexerei. Jeder Spieler, Spielerin opfert eine Kreatur. Falls wir auf diese Art und Weise eine Kreatur geopfert haben, dürfen wir einen anderen Permanent aus unserem Friedhof zurück aufs Spielfeld holen. Es ist ein 3-for-1. Ihr kriegt damit höchstwahrscheinlich, wenn alle Spieler in Kreaturen draußen haben, ihr kriegt dafür mit 3 Kreaturen tot. Wenn es einen Tokenspieler gibt, ist es natürlich ein bisschen ärgerlich, weil der wird einfach irgendwie ein 1-1 opfern. Aber falls wir eine Kreatur opfern auf diese Art und Weise, dürfen wir etwas reanimaten. Und nicht nur irgendwas, beziehungsweise nicht nur eine Kreatur, sondern irgendwas. Und selbst wenn es nur eine Kreatur ist, Im Budgetbereich sind 5 Mana relativ geläufig für Reanimation-Effekte. Sowas wie Bond of Revival oder so eine Späße. Dementsprechend sind 4 Mana in einem Golgari-Deck, was ja durchaus bekannt ist für Reanimate, einfach ein sehr, sehr guter Deal. Und was halt so krass ist, ist, dass hier nicht mal eingeschränkt wird, was für ein Permanent es sein soll. Ne? Weder Mana-Value noch Art und Weise. Das heißt, ihr könnt euer stärkstes Artefakt damit wiederholen. Ihr könnt ein Land theoretisch, absurde Golgari-Ramp. Es ist alles möglich. Und das ist eben das Coole an der Karte. Ich mag die sehr, sehr gerne. Auf Platz 1 aber, mit 4 Stimmen insgesamt, ist Entish Restoration. 2 farblose, ein grünes für ein Instant. Wir opfern ein Land und dann dürfen wir unsere Bibliothek nach bis zu 2 Standardländern, heißt es auf Deutsch, durchsuchen, sie getappt ins Spielfeld bringen und dann mischen. Falls wir aber eine Kreatur mit Stärke 4 oder größer kontrollieren, dürfen wir stattdessen unsere Bibliothek nach bis zu 3 Standardländern durchsuchen, die getappt ins Spielfeld bringen und dann mischen. Wir kennen diese Effekte, Roiling Regrowth, Harrow, alles so in diese, also das sind so 2 Karten, die sehr ähnlich sind. Entish Restoration hat jetzt aber noch die zusätzliche Fähigkeit von, ich vergesse immer, wie die Mechanik hieß in Tag hier. Da gab es das nämlich, wenn ihr eine Kreatur mit Stärke 4 oder größer kontrolliert, dann kostet zum Beispiel Bolt Band 2 weniger, glaube ich. Dass wir auf einmal für 3 Mana 3 Länder uns raussuchen können, ist eine absurde Rate. Also, wir kriegen plus 2 Länder, wir müssen ja ein Land opfern, was in entsprechenden Decks einfach kein Problem ist, sondern das macht man gerne. Ich muss mir die Karte noch kaufen für mein Titania Elemental Deck, weil es genau darum geht, Länder in den Friedhof bekommen, Länder aus dem Friedhof rausbekommen, Landfall, der gesamte Spaß. Und selbst in anderen Decks, man spielt gerne mal ein Harrow oder eine Roiling Regrowth. Es sind nur Standardländer, das hält es so ein bisschen zurück und die kommen getappt ins Spiel. Aber auf der anderen Seite, wie viele Commander in Grün gibt es, die 4 Power oder mehr haben? Ihr werdet, wenn ihr diese Karte spielt, höchstwahrscheinlich immer 3 Länder raussuchen. Das ist einfach unendlich mächtig. Kommen wir zu der, ein bisschen schwierigeren Kategorie. Das ist nämlich der neue Staple. Sprich, Karten, bei denen man sich sicher ist, okay, egal wie das ist, in welcher Farbe man das hat, diese Karte, oder welche, wenn dein Deck diese Farbe hat, sollte diese Karte da rein. Und ich sag mal so, die Wahlen der Community sind ein bisschen, hätte ich anders erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Also, nominiert waren Call of the Ring, The One Ring und Delighted Halfling. Wer sich ein bisschen mit dem Set auseinandergesetzt hat, weiß zumindest, die letzteren beiden sind sehr weit im Gespräch darum, dass, warum sollte man die nicht in ein Deck tun. Und dementsprechend bin ich ein bisschen überrascht, dass die anderen beiden Karten, die noch nominiert waren, hier das Rennen gemacht haben. Jeweils 4 Stimmen. Ich fange mal mit dem Equipment an, dem Mithril Code. 3 farblose, legendäres Artefakt. Equipment hat Flash und unzerstörbar. Wenn Mithril Code das Spielfeld oder aufs Spielfeld kommt, dürfen wir es einer legendären Kreatur, die wir kontrollieren, anlegen. Die ausgerüstete Kreatur hat Unzerstörbarkeit und Ausrüstung 3. Ich glaube, Darksteel Plate ist ähnlich, hat allerdings kein Flash. Irgendwas war da anders. Und es geht halt nicht nur auf legendäre Kreaturen. Ja? Beziehungsweise ist dieser Effekt, dass man es automatisch an legendäre Kreatur anlegt, ist nicht sofort da. Ihr könnt damit euren Commander auf Flash Speed beschützen. Das Einzige, was so ein kleiner Knock darauf ist, ist ja die Diskussion, okay, wie gut ist Indestructible eigentlich noch, weil es gibt massiven Exile Removal. Aber alleine als Trick, um euren Commander einmal zu beschützen und dann eure Gegner dazu zu zwingen, dass sie wirklich krass um die Ecke denken müssen, wie sie das Viech jetzt hier loswerden, ist es schon super gut. Und selbst wenn eure Commander stirbt, 3 Equip-Kosten ist eine Menge, es ist nicht wenig. Aber für den Effekt der Unzerstörbarkeit nimmt man das, glaube ich, gerne mal mit. Und ihr müsst es ja nicht mehr an den Commander anlegen, sondern wenn ihr irgendwie eine andere starke Karte habt, die Antworten erfordern, könnt ihr es dadurch schwerer machen. Die andere Karte, ebenfalls 4 Stimmen, ist der neue weiße, in sehr großen Counterspell. Reprieve. Ein weißes für ein Instant. Man bringt einen Spruch zurück auf die Hand der BesitzerInnen und zieht eine Karte. Kurz zu dem Regel, ein Spruch ist nur so lange ein Spruch, wie er auf dem Stack ist. Sobald eine Karte liegt, könnt ihr damit nichts machen. Das ist das gleiche wie bei Counterspell, Counter-Target-Spell. Ne? Also ihr könnt nicht ein Counterspell einfach auf eine liegende Karte spielen. Das dachte ich in der 5. Klasse ginge. Dementsprechend müsst ihr hier mit dem Stack interagieren. Das ist aber eine Sache, die Weiß relativ selten macht. Es gibt weiße Counterspells, sowas wie Lapse of Certainty oder Mana Tithe oder ähnlichen Bullshit. Aber dieses ein Spell zurück auf die Hand bouncen, das passiert, oder das hatten wir noch nie. Und Reprieve ist sehr günstig für 2 Mana, kann ein enorm wichtiges Play elementar verlängern, wenn eure Gegner austappen, um für 6 Mana einen Commander zu spielen, könnt ihr einfach sagen, nope, macht das bitte nächste Runde nochmal und cantrippt euch, zieht euch eine Karte. Es ist ein Tempo-Spell, der, glaube ich, sehr, sehr potent sein kann, in verschiedenster Form und Weise. Einfach, weil er in so viele Decks geht und weil 2 Mana kein hohes Investment sind. Dementsprechend kann ich es verstehen, warum es gewählt wurde. Es ist eine feine Karte, aber ich würde mal sagen, alle in dieser Kategorie sind durchaus in der Lage, einfach in jedes Deck zu gehen. Es kann natürlich nicht nur alles wundervoll sein. Dementsprechend gibt es auch die schlechtesten Rares oder Mythics. Und hier haben wir witzigerweise einen Gleichstand von 3 Karten, die alle 3 Stimmen bekommen haben. Ich hatte noch Assault on Osgiliath in der Auswahl oder Saruman of Many Colors. Letzteres einfach nur, weil der Text so unnötig kompliziert gefühlt ist. Also wahrscheinlich hat es anders nicht funktioniert. Aber allein die Wortkosten sind dumm und dass man da ein halbes Buch lesen muss, bis man weiß, was diese Karte macht, nervt. Kommen wir zu den Karten, bei denen ich denke, boah, nee, das wird, wenn man die in einem Booster aufreißt, freut man sich nicht. Witzigerweise alles mit Rot. Hugh the Entwood. 3 farblose, rot-rot, Hexerei. Man opfert eine beliebige Anzahl an Ländern und deckt dann die obersten X-Karten der Bibliothek auf, wobei X gleich der Nummer an Länder ist, die man so ausgewählt hat. Dann darf man eine beliebige Anzahl an Artefakten und oder Landkarten auswählen, die auf diese Weise aufgedeckt wurden. Alle Nicht-Landkarten kommen aufs Spielfeld, dann alle Landkarten kommen aufs Spielfeld getappt. Der Rest geht unter die Bibliothek. Man opfert also Länder, um weniger Länder ins Spiel zu bekommen und ein paar Artefakte, von denen man hofft, dass sie gut sind. Und dann ist es noch nicht mal so, dass man die Bibliothek durchgeht, bis man so viele Sachen hat, sondern ihr dürft nur so viele Karten von der Bibliothek aufdecken. Das heißt, ihr opfert 6 Länder und dürft euch nur die obersten 6 Karten angucken. Wenn da 3 Länder drin sind und 2 Artefakte, irgendwie eine Commander-Sphere und ein Solring, yay, hat euch nicht wirklich weitergebracht. Solring war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Man muss schon ultra krass um diese Karte rumbauen mit irgendwelchen Top-Deck-Manipulations, Skullwreck, Sensei's Divining, Top, alles, was dazugehört. Der einzige Grund, warum diese Karte noch spielen könnte, ist, dass Rot sehr viel mit Artefakt-Gedöns macht. Oder wenn man irgendwelche dummen weißen Effekte hat, wie Brought Back, die alle Permanents wieder zurück ins Spielfeld holen, die in diesem Spiel oder in diesem Zug aufs Friedhof gegangen sind. Da kann man vielleicht sehr krass drumrum bauen, aber das ist halt dann auch nur eine Hexerei. Das bringt dann relativ wenig. Und ja, einfach nein. Dann haben wir noch Fall of Ker'Andros. 2 farblose, ein rotes für eine Hexerei. Immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, mehr Nicht-Kampfschaden bekommen hat, als sie Verteidigung hat, also ist dealt excess Non-Combat Damage. wenden wir Mass Orks X an, wobei X gleich dieser, also der Anzahl an Schaden ist. Wenn wir also eine 0-1er mit einem Lightning Bolt abschießen, machen wir Mass Orks 2. Weil Lightning Bolt macht 3 Schaden, er hat nur 1 Verteidigung. Ich verstehe das ganze Prinzip. Und für 7 Farblose und ein rotes kann Fall of Care Andros einer Kreatur 7 Schaden zufügen. Die Karte ist, ich habe es auf dem Discord gesagt, so nischig und nur für eine so spitze Strategie in irgendeiner Form und Weise sinnvoll, dass der Anwendungsbereich einfach nicht groß genug ist, um das zu rechtfertigen. Es gibt Decks wie Torbran oder Solfim, die genau darauf aufbauen, mit Karten wie Chain Reaction oder Blasphemous Act. Da kann die Karte, glaube ich, durchaus glänzen. Dann könnt ihr euch auch eine große Ork-Armee machen. Das ist cool. Aber abseits dessen bringt die Karte wirklich nichts. Denn diese 8 Mana, um einer nicht mal einem Ziel unserer Wahl, sondern einer Kreatur 7 Schaden zu machen, ist im Gegensatz zu den anderen Sachen, die ich vorhin alle so erwähnt habe, ist einfach viel zu teuer. Das nützt einfach wirklich niemanden so richtig. Und zuletzt ist ein bisschen geschummelt, weil es aus dem Starterdeck ist, die ja Power-Level-technisch ein bisschen runtergedampft sind. Aber es war nun mal bei der Scry-Vorsuche bei Unter Tales from Middle-Earth und ich dachte, ja doch, irgendwie, die Karte ist enttäuschend. Sauron, the Litless Eye. Drei Farblose, ein schwarzes, ein rotes, legendärer Avatar-Horror 4-4. 5 Mana 4-4, da muss ja jetzt eigentlich einiges kommen. Wenn Sauron ins Spielfeld kommt, kriegen wir die Kontrolle einer Kreatur, die ein Gegner kontrolliert. Wir tappen sie und sie bekommt Eile bis zum Ende des Zuges. Wir haben sie auch nur bis zum Ende des Zuges als unter Kontrolle. Für ein farbloses, ein schwarzes, ein rotes kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren, +2/+0 bis zum Ende des Zuges und jede Gegnerin verliert 2 Leben. Für 5 Mana 4-4 können wir also eine Kreatur threaten. Threaten-Effekte heißen diese Art von Dingern. Und für 3 Mana können wir Kreaturen pumpen und Gegner Leben verlieren lassen. 2 Stück. Man merkt halt, dass die Karte aus dem Starterdeck kommt. Ein bisschen aus dem ich habe die ja hinter mir. Wie heißt das Ganze? Steht nicht drauf. Aus dem Starter Kit von wegen hier Land Magic spielen. Da ist die vielleicht durchaus sinnvoll und man kann eine große Kreatur klauen. In einem Multiplayer-Format bringt die Karte gar nichts. 3 Mana, um 2 Leben zu verlieren, sind viel zu teuer. Klar, man pumpt seine Kreaturen und kann damit vielleicht so ein bisschen Schaden durchdrücken, aber auch das ist dann am Ende viel zu teuer. Die Karte macht nicht wirklich was. Und dafür, dass es halt eine Sauron-Karte ist. Sauron hat einige fantastische andere Karten in dem Set. The Litless Eye ist wirklich mies. Aber kommen wir von dem Negativen zu dem Positiven. Meine liebsten Karten. Und es gibt einige in dem Set. Einige, von denen ich gedacht habe, oh, das wäre so cool, die auswählen zu können. Und das Ganze auf 5 runter zu dampfen, war schon relativ schwierig. Nicht gewählt wurden Orkish Bowmasters. Ja, ich finde die Karte toll. Ich finde es bullshittig, dass darüber diskutiert wird, ob sie gebannt wird, denn sie ist nicht annähernd so restriktiv wie den Hull Breacher etc. pp. Press the Enemy ist ein ähnlicher, sehr, sehr witziger, ich glaube, Remand hieß die Karte, die das erste Mal jetzt gemacht hat, Effekt, also ähnlich wie Reprieve. Und Goldberry River Daughter ist ein unfassbar tolles Artwork mit einem sehr uniken Effekt, den ich einfach gerne mag. Aber gewählt worden Display of Power mit, wow, 2 Stimmen. Ein farblos rot-rot Instant kann nicht kopiert werden, das ist wichtig. Und wir dürfen eine beliebige Anzahl an Instant- und oder Sorcery-Sprüche kopieren und dann neue Ziele auswählen für die Kopien. Ist also ähnlich wie eben gerade das schon erklärt, es sind nur so lange Spells, wie sie auf dem Stack sind. Aber dann, wenn wir schon einen komplizierten Instant- und oder Sorcery-Stack haben, können wir einfach Display of Power raufklatschen und sagen, so, ich hätte jetzt gerne das und jenes und hier, das und dieses. Und das bekommen wir dann alles. Ich habe die Karte geöffnet in einer Extended Art Version und werde sie in mein Unhalo-Deck packen, was in Bau ist. Und ich habe jetzt schon so Bock, alle Trigger abzuarbeiten, die sich daraus ergeben mit den ganzen Magecraft-Gedöns und so weiter und so fort. Und die hat auch absurde Anwendungsmöglichkeiten. Wenn zum Beispiel jemand ein Counterspell spricht oder so, könnt ihr einfach sagen, oh, Monorot, hier, das ist jetzt mein Counterspell. Ha! Einfach eine gute Karte. Ich weiß nicht, ob sie ähnlich gut ist, aber sie klingt schon so unfassbar lustig, dass ich mir denke, ja, man muss sie spielen. Elven Chorus hat, glaube ich, die meisten Stimmen mit 5. 3 Farblose, ein grünes für eine Verzauberung. Wir dürfen uns die oberste Karte der Bibliothek angucken. Wir dürfen Kreaturensprüche von unserer Bibliothek sprechen. Und Kreaturen, die wir kontrollieren, haben füge einen Mana einer beliebigen Farbe unserem Mana-Pool hinzu. Es ist also eine Mischung aus Vizier of the Menagerie, hieß die Karte, und Cryptolith Rite. Kostet, ich glaube, der Vizier kostet auch 4 Mana. Ist also genauso teuer, ist eine Verzauberung, ist schwieriger wegzumachen und hat eine sehr, sehr bekannte und sehr starke Karte auch noch zusätzlich draufgetackert. Natürlich muss man in einem kreaturenfokussierten Deck sein und das mit, wo man mit man dann auch ordentlich von der Bibliothek spielen kann. Aber dann sollte man in der Lage sein, hier ordentlich Value rauszuziehen. Gerade Token-Decks, wenn ihr andauernd eure Kreaturen für Mana tappen könnt, deswegen ist Cryptolith Rite auch so beliebt und so mächtig, dass ihr dann auch noch direkt ein Outlet dafür habt. Ich lieb's. 4 Mana ist ein hoher Preis, aber wenn ihr schon ein gutes Board habt und Elven Chorus spielt, dann könnt ihr ja noch weitermachen. Und das ist einfach eine Sache, die finde ich super gut. Ich mag die Karte sehr, sehr gerne. Kommen wir zur letzten Auswahl, nämlich der coolste oder die coolsten Commander. Das sind die Karten, die auf jeden Fall 99 neue Freunde brauchen. Und hier war sich der Discord-Server auch einigermaßen einig. Wir haben zur Auswahl noch zusätzlich gehabt, Gandalf the White. Ich mag den sehr, sehr gerne. Aragorn the Uniter, auch den. Jemand meinte auf dem Discord, also Jakob meinte das aus der letzten Folge. Ach, der ist so Four-Color-Good-Stuff. Und das glaube ich noch nicht mal. Man kann den auf viele verschiedene Arten bauen und hat, glaube ich, immer damit sehr viel Spaß. Und natürlich, wer hat die Brauerei nicht gehört? Bill the Pony, alleine für das Artwork. Und ich finde den Effekt auch gar nicht so kacke. Einfach ein cooler Commander. Aber jeweils 3 Stimmen haben bekommen einmal der King of the Oathbreakers. 2 farblos, ein weißes, ein schwarzes für einen legendären Geist. Adligen? Noble? 3-3, fliegt. Immer wenn er oder ein anderer Spirit, den wir kontrollieren, das Ziel eines Spruches wird, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, it phases out. Also es verschwindet mit allem, was dran ist und kommt in unserem nächsten Upkeep wieder. Das ist eine Art Protection. Man kann das allerdings auch sehr offensiv nutzen. Das bekannteste Beispiel ist hier Oubliette, was eine Kreatur ausphasen kann. Solange das Enchantment liegt, kann zum Beispiel Commander für sehr, 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 sehr lange Zeit aus dem Spiel nehmen. Und triggert eben auch keine ETB-Effekte und so weiter und so fort wieder. Und immer wenn der King of Oathbreakers oder ein anderer Spirit, den wir kontrollieren, wieder einphasen, machen wir einen getappten 1-1 weißen Kreaturen, Geist-Token mit fliegend. Ich finde die Karte sehr, sehr spannend, weil man damit sehr lustige Wege gehen kann. Ihr solltet nicht davon ausgehen, dass eure Gegner den King of the Oathbreakers anzaubern, um ihn auszuphasen, sondern das müsst ihr vielleicht selbst machen. Mit Karten wie, wenn ihr einen Swords to Plowshares habt und nichts auf dem Feld ist, was weg muss, könnt ihr damit euren King of the Oathbreakers anzaubern und weg ist er. Wichtig ist, ihr solltet hier keine Auren oder Pumpsprays sprechen. Denn die zielen ja den King of the Oathbreakers an und dann ist er weg und dann fizzelt der Spell, ihr bekommt die Effekte nicht. Stattdessen muss man mit irgendwie Effekten arbeiten, also aktivierten Fähigkeiten zum Beispiel. Equipments, Planeswalker, Enchantments, alles was so dazugehört. Oder mit Anthems. Passen hier ganz gut. Hier irgendwie eine Art schwarz-weißes Spirit-Deck. Gibt es eigentlich genügend Unterstützung. Und es ist einfach eine sehr spannende Deck-Challenge, bei dem ich gespannt wäre, wie so ein Deck aussieht. CGB, also Covered Go Blue, hat mit ihm ein Historic Brawl Video gemacht, was sehr unterhaltsam ist und sehr spannend auch. Historic Brawl ist nicht Commander, I know, aber da kann man sich vielleicht eine Idee holen, wie das Ganze aussieht. Und es ist die Karte für eine Heroes Resolve. Eowyn, Fearless Knight, zu guter Letzt zwei farblos, rot, weiß, 3-4, Mensch, Knight hat Eile und wenn Eowyn das Spielfeld betritt, können wir eine Kreatur eines Gegners mit mehr Stärke ins Exil schicken. Legendäre Kreaturen, die wir kontrollieren, haben dann Schutz vor jeder Farbe, die diese Kreatur hatte. Pardon. Es ist Removal auf dem Commander. Trifft nicht immer was, ne? Ist klar. Also die Karte muss dann 4 oder mehr Stärke haben, wenn wir eine Heroes Resolve auf dem Feld haben. 5 oder mehr Stärke. Da wird's schon ein bisschen enger, aber es ist Removal drauf und zwingt euch so ein bisschen in eine Art Boros Legendary Richtung, was ich super cool finde und wo es zum Beispiel Kedrick, hieß er, auch schon vor einiger Zeit ein Commander gab. Und Eowyn hilft euch aber dann auch noch den Schaden durchzudrücken. Also eine Art Boros Blink Legendary Gedöns mit sehr vielen coolen ETB-Effekten wäre hier eine Möglichkeit. Und das klingt so, so cool, dass ich es eigentlich auch selbst bauen möchte. Aber ich habe schon viel zu viele Decks. Dementsprechend muss ich mich zurückhalten. Und ich habe mir erst ein Boros-Deck gebaut. Deswegen zurückhalten. Irgendwann wird das vielleicht mal der Fall sein. Ich finde den Effekt super cool. Und bin sehr gespannt, was die Leute damit bauen. Das sind die Awards. Ich finde Tales from Middle-Earth super cool. Da sind enorm viele spaßige Karten drin. Die eine oder andere, die vielleicht ein bisschen zu krass ist, ein bisschen zu viel macht. Das bleibt ja jedem selbst überlassen, wie man das sieht. Aber insgesamt ein wirklich tolles Set mit coolen Ideen und sehr viel Flavor. Ich find's fantastisch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt noch eine schöne Zeit.